Christian hat es vorhin schon erwähnt, du bist einzigartig, du bist einmalig. Dich gibt es nur einmal auf der Welt, keiner auf der ganzen Welt schaut so aus wie du, keiner denkt wie du, keiner fühlt wie du. Und dennoch vergleichen wir uns doch immer wieder mit anderen. Meist mit Menschen, die so einigermaßen auf dem gleichen Level sind wie wir, sei es jetzt beruflich oder sportlich oder sonst irgendwie. Hobbyläufer wird sich wahrscheinlich nicht mit einem Profi-Marathonläufer vergleichen, weil da sind einfach Welten dazwischen. Aber so der Arbeitskollege, der vielleicht die gleiche Strecke, vielleicht eine halbe Minute schneller läuft, naja, da könnte man vielleicht noch einen Zahn zulegen. Und manchmal sind solche Vergleiche auch gar nicht schlecht. So ein gesunder Wettkampfgeist ist unter anderem manchmal ganz in Ordnung. Und im 12. Kapitel vom Römerbrief, da wird es dann halt sehr praktisch. Und da schreibt Paulus: Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt, in Achtung, in Ehrerbietung. Also da können wir ruhig einen gewissen Wettkampf haben. Und in unserem heutigen Bibeltext, wir sind noch nicht im Kapitel 12, sondern im Kapitel 5, da stellt Paulus auch einen Vergleich an zwischen zwei Personen, nämlich zwischen Adam und Christus. Und wer einen Plan geschaut hat, sieht, normalerweise bin ich ab Vers 16 eingeteilt, aber ich möchte schon bei Vers 12 anfangen und ein bisschen wiederholen, was Karl letzte Woche gepredigt hat, weil dieser Text von 12 bis 21 einfach eine Einheit ist und ich wegen dem Kontext eben das nicht zerreißen möchte. Ich lese euch den Text jetzt einfach einmal vor und dann erzähle ich euch ein paar Gedanken dazu. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Trotzdem beherrschte der Tod schon in der Zeit zwischen Adam und Mose auch über die Menschen, die kein ausdrückliches Gebot übertraten. Also nicht in derselben Weise, wie Adam sündigten. So ist Adam das Gegenteil, Gegenbild von dem, der kommen würde. Doch die Begnadigung ist nicht durch das Gegenstück für Adams Übertretung. Denn wenn die Übertretung eines Einzelnen allen anderen den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn sie alle sind durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Dieses Geschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde. Denn das Urteil Gottes, das Übertretung des einen folgte, führte zu Verdammnis. Aber die Antwort der Gnade auf zahllose Verfehlungen führte zum Freispruch. Ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den einen, durch Jesus Christus. So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtfertigung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam des einzigen Menschen unzählige zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam eines einzigen unzählige zu Gerechten. Das Gesetz ist erst nachträglich dazugekommen, um die Tragweite der Übertretungen deutlich zu machen. Und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Genauso wie die Sünde herrschte und die Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein etwas schwieriger Text. Paulus vergleicht hier Jesus mit Adam. Und das ist ein bisschen so, als würde man einen Profi-Marathonläufer vergleichen mit einem Querschnittgelähmten. Also wer von den beiden wird wohl das Rennen gewinnen? Und auf den ersten Blick ist es vielleicht gar nicht so offensichtlich, aber Paulus beantwortet hier vier der grundlegendsten Fragen der Menschheit. Woher kommen wir? Warum müssen wir sterben? Wohin gehen wir dann? Warum sind wir überhaupt da? Wir haben vor einigen Jahren einmal eine Predigtreihe gehabt mit dem Titel Spuren zu Jesus. Da haben wir uns aus dem Alten Testament Geschichten und Personen angeschaut, die eben auf Jesus hinweisen. Einerseits waren das Vorreiter, die in einer gewissen Art und Weise Jesus ähnlich waren und so auf ihn hingewiesen haben, oder sie waren genau das Gegenteil und haben so auf Jesus hingewiesen. Und Adam ist in gewisser Weise beides. Es gibt Ähnlichkeiten, aber auch Gegensätze zu Jesus. Woher kommen wir? Paulus nimmt uns da wieder mit ganz zurück zum Anfang der Menschheitsgeschichte und schildert den natürlichen Werdegang des Menschen. Durch Adam kam die Sünde und durch die Sünde kam der Tod. Das ist ernüchternd, das ist traurig, es ist hoffnungslos. Da sieht man kein Happy End. Die Todesrate beträgt nach wie vor 100%. Es kommt keiner aus. Aber dann zeigt er einen anderen Weg. Durch Jesus, durch Christus, kommt die Gnade, die Errettung und dadurch das ewige Leben. Und das wiederholt er doch einige Male. In Vers 12 sagt er, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und dann ab Vers 17, ist durch die Verfehlung eines einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Rettung in so reichem Maß empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den einen, durch Jesus Christus. So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderungen erfüllt, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen unzählige zu Sündern wurden, so wurden durch den Gehorsam eines einzigen unzählige zu Gerechten. Also beide, Adam und Jesus, sind quasi ein Funke, eine Initialzündung, die etwas ins Laufen bringt. Zwei Menschen, zwei Wege, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schauen wir uns das jetzt ein bisschen genauer an. Diese Verse bilden, könnte man sagen, eine Brücke von dem, was Paulus bisher geschrieben hat und den nächsten drei Kapiteln dann. Bisher war sehr stark die Rede von Sünde und von Gerechtigkeit. Hier geht es um die Verdammnis durch Adam, dann geht es um die Rechtfertigung durch Christus und in den nächsten drei Kapiteln geht er dann weiter von der Rechtfertigung hin zur Heiligung. Sünde und Tod sind nicht das Ende. Aber auch die Rettung ist nicht das Ende. Das Ziel, der Plan ist ein geheiligtes Leben mit Gott. Und vielleicht ist das auch ein Teil der Antwort auf die alte Frage, warum hat Gott das Böse, den Satan, die Schlange überhaupt erst zugelassen? Und wenn das alles gar nicht passiert wäre, wäre doch alles in Ordnung. Warum hat er das zugelassen? Nun, unser Leben einmal im himmlischen Paradies wird nicht das gleiche sein wie das Leben von Adam im damaligen Paradies. Das damalige Paradies, das war nie das Ziel, das war der Anfang. Und Gott ist nicht nur allwissend, dass er gewusst hat, wie sich die ganze Menschheitsgeschichte weiterentwickeln wird, nein, er ist auch allmächtig. Und er hat konkret und geplant alles in eine bestimmte Richtung gelenkt. Und diese Richtung geht dem Ziel entgegen. Und dieses Ziel ist das himmlische Paradies. Ein Zusammenleben mit seinem Volk, mit seinen Kindern, mit Erben der Herrlichkeit und das für alle Ewigkeit. Diese Verse bilden aber auch eine weitere Brücke, denn die erste Hälfte vom fünften Kapitel, da ging es stark um den persönlichen Glauben und die Hoffnung des Einzelnen. Und jetzt weitet Paulus quasi so den Blick etwas und es geht um die vielen oder alle. Und da komme ich dann später noch dazu, wer mit alle gemeint ist. Also wir haben hier zwei Oberhäupter, zwei Chefs, zwei Stellvertreter, könnte man sagen, für die Menschheit. Adam und Christus. Adam ist der Stellvertreter für die alte Schöpfung, Christus ist der Stellvertreter für die neue Schöpfung. Und wie ein Bundespräsident oder ein Botschafter handeln sie anstelle von oder stellvertretend für ihre Leute. Und deshalb betrifft die Sünde, die Adam damals beging, nicht nur ihn, sondern uns alle, die gesamte Menschheit. Als ob wir alle mit ihm gesündigt hätten. Der tiefe Fall der Menschheit, das ist unser Erbe. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, eher nicht. Aber warum wird hier eigentlich Adam erwähnt und nicht Eva? Sie war ja die Erste, die gesündigt hat, nicht Adam. Sie war die, die als Erster gegen Gott rebelliert hat. Ja, das stimmt, sie war die Erste, die gesündigt hat. Aber Adam war der Erste, der erschaffen wurde. Und er hat die Gesamtverantwortung bekommen. Über alles, auch über Eva und über das, was sie getan hat. Ich bin beruflich dafür verantwortlich, dass ich Medikamente herrichte und die dann auch an die Patienten ausgebe. Diese Aufgabe kann ich dann auch einem Pflegeassistenten übergeben. Aber ich bin trotzdem verantwortlich dafür. Falls jetzt da ein Patient die falschen Medikamente bekommt, weil es der Pflegeassistent irgendwie verwechselt hat, dann ist das natürlich die Schuld vom Pflegeassistenten, aber ich bin trotzdem mitverantwortlich dafür, auch für seine Fehler. Eva hat gesündigt und hat damit Adam mitgezogen. Und Adam hat gesündigt und hat uns alle mitgezogen. Und so sind wir jetzt alle in der Rue de la Gaque. Die Frage ist jetzt, ist es gerecht? Wir sind Sünder von Geburt an, dank Adam, obwohl wir noch gar nichts falsch gemacht haben. Wie kann Gott jetzt Adams Sünde mir anrechnen, mich verantwortlich machen dafür, was Adam verbockt hat? Oder macht mich Gott doch nur für meine eigenen Sünden verantwortlich? Das ist eine schwierige Frage, über die sich Theologen schon seit Jahrhunderten den Kopf zerbrechen, wie das mit der Erbsünde wirklich ausschaut. Klar ist, erstens sind alle Menschen Sünder, nicht nur von unserem Wesen her, sondern auch durch das, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Keiner, der aus eigenem Antrieb heraus gegen Gott sündigt, kann dafür dann Adam die Schuld geben. Und zweitens ist der Lohn einer jeden Sünde der Tod. Werden wir dann in Römer Kapitel 6 lesen. Zum einen der leibliche und zum anderen der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber seit Jesu stellvertretenden Tod an unserer Stelle muss niemand mehr diesen Weg gehen. Sondern man tut es aus freien Stücken. Und deshalb kann auch niemand, weder Adam noch sonst irgendjemandem die Schuld dafür geben, für seine eigenen Sünden, für sein eigenes Unglück, für sein eigenes Ablehnen der Rettung. Der Mensch wird aufgrund dreier Tatsachen verurteilt. Wegen seinem sündhaften Wesen, seinem sündhaften Verhalten und das Schlimmste überhaupt, die Ablehnung der Errettung. Und in Johannes Kapitel 16 sagt Jesus, und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich, also an Jesus, glauben. Stichwort Sünde. Da hat Karl letzte Woche schon einiges darüber gesagt und möchte nochmal drei Merkmale der Sünde erwähnen. Das eine ist die Zielverfehlung, haben wir letzte Woche schon gehört. Ein Pfeil, der ins Leere geht, der am Ziel vorbeigeht. So ist der Mensch, der ohne Gott lebt, weil uns Gott gerade dafür erschaffen hat, um mit ihm zu leben. Sünde ist aber auch eine Rebellion, ein Aufbegehren gegen Gott, Nein sagen zu Gott und seinen Geboten, selbst sein wollen wie Gott. Und das sehen wir von Adam an bis heute. Sünde ist aber auch eine Seuche, eine Krankheit seit dem Sündenfall, seit Adam bis heute, mit tödlichem Ausgang. Und über Seuchen und Pandemie haben wir die letzten 3 Jahre ja sehr viel gehört, vielleicht zu viel. Aber anders als beim Coronavirus, das sich ja so wellenförmig ausbreitet, einmal mehr, einmal weniger, und wo es nach wie vor Menschen gibt, die damit noch gar keinen Kontakt gehabt haben. Und wenn man infiziert ist, dann gibt es danach auch wieder eine Heilung. Aber so ist es bei der Sünde nicht. Die Sünde breitet sich aus von einem auf alle. Und es gibt auch keine natürliche Heilung nach einer Infektion. Es sind alle infiziert und alle werden sterben. Und wenn man krank ist, dann hilft es nicht, wenn man das ignoriert. Durch Ignoranz wird man nicht gesund. Wenn man Krebs hat und ich akzeptiere das aber nicht, ich lehne das ab, dann macht mich das ja nicht gesund. Im Gegenteil. Wenn ich verleugne, dass ich ein Sünder bin und die einzige übernatürliche Heilung ablehne, nämlich Jesus, wer soll mir dann noch helfen können? Interessant ist ja auch, dass Paulus ja einen Unterschied macht zwischen der Sünde von Adam bis zur Gesetzgebung und dann von der Gesetzgebung weiter. In Vers 13 schreibt er, selbst als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Doch wird sie da, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Das ist ein interessanter Satz. Also Sünde war schon da und hatte verheerende Auswirkungen auf die Menschheit. Schon lange vor dem Gesetz, also zusammengefasst, vereinfacht die 10 Gebote. Sünde als Wesensart, aber auch als Tat war da und dadurch auch der Tod. Der Tod hat vor der Gesetzgebung keine Pause gemacht, keine Ferien gemacht. Die Menschen haben nicht erst seit der Gesetzgebung angefangen zu sterben, sondern sie sind vorher auch schon gestorben. Aber die Sünde war damals keine Übertretung, denn eine Übertretung kann es ja nur dann geben, wenn es ein Gesetz gibt, wenn es wo steht, was ich darf und was ich nicht darf, und ich halte mich dann daran, dann ist es eine Übertretung. Im Papst von Neuguinea zum Beispiel war lange Zeit Mord kein Verbrechen, sondern ganz im Gegenteil, es war eigentlich sehr hoch angesehen. Verrat und Niedertracht und Mord, wer das drauf hat, der ist eigentlich ein Held, der ist super. Und es hat dort lange Zeit Kannibalen gegeben. Und wenn einer einen anderen irgendwie vorgaukelt hat, dass er sein Freund ist, und dann hat er sein Vertrauen gewonnen und dann erschlägt er den und isst sein Gehirn, dann war das kein Verbrecher, sondern das war ein Held, der war super. Was der drauf hat, Wahnsinn. Es hat ihnen einfach noch niemand gesagt, dass das falsch ist und dass Gott es nicht möchte, dass man anderen Menschen tötet, nur weil man halt nicht mag. Und die ersten Missionare haben es dort wirklich schwer gehabt, weil sie ihnen das Evangelium erklärt haben, war für die Eingeborenen dort Jesus der volle Loser. Und Judas, das war eigentlich der Hero, das war der Supere, weil der hat es drauf gehabt. Der hat Jesus betrogen, wie es nur gegangen ist. Und das war wirklich mühsam für die Missionare, dass sie ihnen das dann erklären und können, dass es genau umgekehrt eigentlich ist. Also wenn es kein Gesetz gibt, das mir manche Dinge verbietet, dann ist diese Sünde zwar da, aber es ist keine Übertretung. Aber erst wenn es dann ein Gesetz gibt und ich übertrete das, dann ist es eben eine Übertretung und ich bin ja nicht nur von meinem Wesen her ein Sünder, sondern auch durch meine Tat. Ich bin ein aktiver Sünder und ich übertrete Gottes Gebote. Und dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Ich habe als junger Mann einmal ein paar Jahre kein Auto gehabt und bin dann öffentlich herumgefahren und dann habe ich mir irgendwann wieder ein Auto zugelegt und dann war mal ein sonniger Tag und ich habe eine Spritztour gemacht und bin da gemütlich die Werk-6-Straße entlang gefahren und habe dann schon vor Weitem die Polizei stehen gesehen. Habe mir auf den Tacho geschaut, 70 km/h, passt genau. Bin fröhlich weitergefahren, haben es mir aufgehalten und ich habe Strafe zahlen müssen. Ich habe gesagt, wieso? Da ist ja ein 70er. Nein, da ist ein 50er. Ich habe gesagt, aber da war immer 70. Ja, aber es ist schon seit einiger Zeit erst 50. Und dann zeigt mir die Tafel und da steht oben 50. Habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gesehen. Ich habe trotzdem zahlen müssen. Das war keine Entschuldigung, weil ich das nicht gewusst habe oder weil ich das Schild nicht gesehen habe. Weil das Schild war da. Und die Bibel ist da, Gottes Gesetz ist da, der Heilige Geist ist da, der von Sünde überführt. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und das Evangelium ist da. Wir wissen, wie wir dem Gericht Gottes entkommen können. Wenn man jetzt erstens falsch handelt und dann zweitens die Vergebung ablehnt, ja, wie könnte man da noch helfen? Also zwischen Adam und Christus kam das Gesetz. Aber wozu eigentlich, wenn Sünde auch vorher schon Sünde war? Das Gesetz ist erst nachträglich dazugekommen, um die Tragweite der Übertretungen deutlich zu machen. Und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Also Sünde und Erlösung drehen sich nicht um das Gesetz, sondern es geht um diese zwei Oberhäupter, Adam oder Christus. Und das Gesetz war nicht so ein erster Versuch, ein erster Heilsweg, der halt dann nicht funktioniert hat und dann hat halt doch der Sohn Gottes kommen müssen, um das gerade zu biegen. Nein, das Gesetz ist weder die Ursache noch die Lösung für Sünde. Es wurde, wie Paulus ja sagt, daneben oder unabhängig vom Heilsplan gegeben. Warum? Damit das Gesetz eben umso deutlicher macht, wie verheerend Sünde ist. Und wie falsch und wie gegen Gott gerichtet Sünde ist. Und wie wunderbar und wie großartig die Gnade ist. Also Sünde war bereits vor dem Gesetz da und wurde auch bestraft. Aber seit dem Gesetz wird Sünde auch als Übertretung angerechnet oder auf die Rechnung gesetzt. Es gibt einmal ein letztes, ein großes Gericht Gottes, das jüngste Gericht. Und was man von diesen Versen hier schließen könnte, ist, dass dann die Sünde vor der Gesetzgebung und die Sünde nach der Gesetzgebung anders beurteilt wird. Was auch durchaus Sinn macht, weil Gott gerecht ist und an jeden Menschen persönlich und individuell nach seinem Wissensstand nach seinem Herzen beurteilen wird. Wer mehr weiß und dieses Wissen aber ablehnt, der wird sicher härter bestraft als jemand, der eben nicht viel weiß. Schauen wir uns noch ein paar weitere Unterschiede an. Also Adam und Christus sind beide die Ersten, die Initiatoren, die Stellvertreter. Aber es gibt Unterschiede. Adam wollte sein wie Gott. Christus war oder ist Gott, aber in Philipper 2 steht, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Adam wollte sich selbst erhöhen, Christus hat sich erniedrigt. Adam war ungehorsam, Christus war gehorsam, ja bis zum Tod am Kreuz. Ein weiterer Unterschied besteht in der Übertretung Adams und in der Gnade durch Christus. Da schreibt Paulus ab Vers 15, doch die Begnadigung ist nicht nur das Gegenstück für Adams Übertretung, denn wenn die Übertretung eines Einzelnen allen anderen den Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn sie alle sind durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Dieses Geschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde. Denn das Urteil Gottes, das der Übertretung eines einen folgt, führt zur Verdammnis. Aber die Antwort der Gnade auf zahllose Verfehlungen führt zum Freispruch. Also auf der einen Seite haben wir die Übertretung, die Verurteilung, die Verdammnis und auf der anderen Seite haben wir Gnade, Freispruch und sind reich beschenkt. Und dieses Geschenk ist eben nicht vergleichbar mit der Übertretung, sondern es ist viel, viel größer und wichtiger. Und da sind wir wieder bei dem Anfangsvergleich vom Marathonläufer und vom Querschnittgelähmten. Wer wird schneller laufen? Ganz klar. Man stellt sich vor, ein unachtsamer Wanderer schmeißt ein Zündholz im Wald weg und verursacht so einen riesengroßen Waldbrand. Dann kommt die Feuerwehr und löscht diesen Brand. Welche Tat ist bedeutender, wichtiger, größer? Oder ein anderes Beispiel, ein Skitourengänger tritt unachtsam eine Lawine los, die donnert ins Tal runter auf ein Dorf zu, aber der Lawinenschutz hat dort einen Wall aufgebaut und so kann die Lawine gestoppt werden, bevor sie das ganze Dorf überrollt. Was ist wichtiger, was ist größer, was ist besser? Die Tat, die unachtsam Leben bedroht, oder die Tat, die ganz bewusst viele Leben rettet? Natürlich die Rettung. Was ist leichter, zu töten, zu zerstören oder zurück zum Leben zu führen und etwas Neues zu schaffen? Gottes Gnade ist größer als aller Menschen Sünde. Und so ist Christus ungleich größer und wichtiger als Adam. Dort handelt der Mensch und zieht alle Menschen mit ins Verderben. Und hier handelt Gott und zieht alle Menschen wieder heraus aus dem Verderben. Und gerade dort, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch sehr viel mächtiger geworden. Stichwort viele oder alle. Die Übertretung eines Einzelnen brachte allen anderen den Tod. Sie alle sind durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Also Adam brachte allen den Tod. Klar soweit. Christus bringt jetzt allen das Leben. Da könnte man jetzt wunderbar eine Allversöhnungslehre aufbauen. Alle sind gerettet, Jesus hat alle befreit. Aber das stimmt so nicht. Zum einen wegen dem Kontext, weil Paulus ja schon in den vorigen Kapiteln sehr ausführlich herausgestrichen und herausgearbeitet hat, wie bedeutend und wie wichtig der Glaube zur Errettung ist. Und zweitens bedeutet ja, dass alle, die jetzt in Adam sind, nicht unbedingt die gleiche Personengruppe ist wie alle, die in Christus sind. Also mit anderen Worten, alle in Adam, die dem alten Weg weiter folgen, für die gibt es keine Begnadigung, keine Erlösung, sondern Verurteilung und Tod. Aber alle, die in Christus sind, für die gibt es keine Verurteilung, keinen ewigen Tod, sondern eine Begnadigung und ewiges Leben. Woher kommen wir? Wer ist unser Stellvertreter? Adam oder Christus? Wohin gehen wir? Entweder in die ewige Verdammnis oder ins ewige Leben. Und warum sind wir hier? Um genau diese Entscheidung zu treffen. Es gibt letztendlich nur zwei Wege, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man sein Leben lebt. Und es gibt auch nur zwei Arten zu sterben. Entweder in Sünde oder in Christus. Amen.